Das Thema dieser Predigt ist Menschenopfer. Ein Thema, welches mich schon seit relativ langer Zeit immer wieder beschäftigt. Ein Thema, welches sehr wohl auch mit dem Opfertod Jesu Christi zusammenhängt. Vielleicht auch als Auslöser. Und versuche es immer wieder zu verstehen von meiner Seite her. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe es nicht wirklich verstanden. Und ich verstehe es auch heute nicht wirklich. Und deswegen ist diese Predigt eine Zusammenfassung, gerade auch zu diesem Zeitpunkt gewählt, weil wir nächste Woche das Osterfest feiern, eine Zusammenfassung all jener Gedanken. Sie sind nicht theologisch sauber. Sie geben nicht die Mehrheitsmeinung der Christen wieder. Sie sind vielleicht auch nicht immer wahr. Aber sie sind der Ausdruck eines tiefen Verstehenwollens. Woher kommt diese Kraft, die Christen weltweit hieraus ziehen? Woher kommt diese Kraft, die dieses Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn in die Welt hinausschießen ließ? Was haben wir heute an diesem Jesus, der am Kreuz hing? Können wir das verstehen? Können wir uns diesem ein Stück nähern? Diesem so schier Unfassbaren? Und ich werde euch im ersten Teil ein paar geschichtliche Sequenzen geben, nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus allen Teilen der Erde, von Völkern, wie sie auch mit diesem und verwandten Themen umgehen. Im zweiten Teil möchte ich einen Blick in die Seele eines Menschen tun, soweit ich es tun kann. Natürlich auch immer wieder einen Blick in mich selber hinein zu erforschen. Wie bin ich denn? Wie bin ich geschaffen? Und im dritten Teil möchte ich auf Jesus Christus eingehen, dem Opferlamm. Was bedeutet es für uns? Was heißt das für uns? So ist zu Anfang die Geschichte von Abrahams Opfergang nach Moria. Wir lesen sie im 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Und es geschah nach allen diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm ein Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und der Engel sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, also deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du dies getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. Wie die Sterne des Himmels und wie der Sand und wie das Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sie segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Soweit der Text. Eines der unmöglichsten Stellen im Alten Testament. Der Stellen, die so schwer zu begreifen sind. Ich dachte, Gott ist ein liebender Gott. Ich dachte, er mag das Leben. Wie kann er einem Menschen das Liebste nehmen wollen? Wie kommt er überhaupt auf den Gedanken? So kenne ich nicht Gott. Und Abraham hört diese Stimme als Gottes Stimme. Es hätte auch sein können, er nimmt sie als Versuchung wahr, als Stimme des Widersachers, des Bösen. Aber er hört sie als Gottes Stimme. Was haben Sie ein Verständnis von Gott? Die Zeiten liegen gar nicht so weit auseinander. Da haben Menschen ganz in der Nähe, unweit von Weißenfels, ebenfalls Kinder geopfert. Die Ausgrabungen in der Kreisgrabenanlage in Goseck bezeugen dies und lassen wenig Zweifel. Warum taten sie das? Warum tut ein Mensch so etwas? Haben sie auch Gottes Stimme vernommen? Und wir lesen in der Bibel, ebenfalls um diese Zeit und auch eine ganze Zeit später, war es durchaus üblich, dass die Nachbarvölker ihrem Gott Moloch Kinder zum Opfer brachten. Eigene Kinder zum Opfer brachten. Und wir lesen im Alten Testament, dass dem Gott, dem Herrn, alle Erstgeburt gehört. Und aus dem Grund musste alle Erstgeburt geopfert werden. Dem Höchsten. Und nur bei Menschenkindern, hat man eine Ausnahme gemacht. Man hat gesagt, diese sollen ausgelöst werden. Sie gehören auch Gott. Aber diese sollen ausgelöst werden durch ein Tieropfer. Das sagt mir, es war in dem damaligen Verständnis durchaus normal, so zu denken. Diese Stimme, die Abraham hier gehört hat, ist keine Ausnahmestimme von dem Gott Israels, sondern es war eine Stimme, die durchaus auch von anderen so verstanden wurde. Gott möchte von mir etwas, an dem ich hänge. Und die Erstgeburt wiederum stand als Zeichen für alles. Sie stand dafür, eigentlich gehört Gott alles. Aber als Zeichen dafür, dass ich diese Ordnung anerkenne, opfere ich ihm mein Erstes, mein Bestes. Und nun sind manche auf die Idee gekommen, jetzt irgend so ein Tier zu opfern, was Fehler hatte, was man nicht so mochte, und dachten, das ist ganz praktisch, das jetzt so auf die Art und Weise dem natürlichen Kreislauf einzuordnen. Und dann gab es dann sehr ausdrücklich das Gebot, nichts Fehlerhaftes zu opfern. Es sollte wirklich etwas sein, an dem das Herz hängt. Es sollte nicht einfach so ein Ausweichen möglich sein. Einige Zeit später tat, wir lesen es im Richter 11, Vers 31 und die folgenden Verse, tat ein Mann einen verhängnisvollen Schwur. Er erlebte einer Zeit der Nachbarschaftskriege und er selbst war von seinen Halbbrüdern ausgestoßen, weil er von einem Weibe gezeugt war, welches nicht heilig war. Ihr wisst schon. Und dieser wurde ausgestoßen und lebte abseits des eigentlichen Lagerplatzes seines Vaters und sammelte eine Schar wilder Horden um sich. Also so eine Straßengang, so kann man sich das vorstellen. Und nun wurden eines Tages die Brüder und der ganze Stamm bedroht vom Nachbarvolk und sie drohten mit Krieg. Und seine Halbbrüder hatten wohl nicht die Stärke, in den Krieg zu ziehen. Sie hatten fürchterlich Angst. Sie hatten Todesangst. Und da besannen sie sich auf ihren Halbbruder und haben gesehen, der hat etwas, der hat eine Stärke. Er könnte vielleicht unser Retter sein. Und sie gingen zu ihm und der Halbbruder dachte, was ist denn jetzt los? Erst verstoßt ihr mich und dann wollt ihr, dass ich euer König sei? Wie kann das sein? Und die waren so voller Angst, dass sie alle Bedingungen erfüllt haben. Die, ja, werde unser König, mach, was du willst. Hauptsache, rette uns von diesen Feinden. Todesangst. Und Jephtha, so hieß er, hatte auch Angst. Und er hatte gesagt zu Gott, wenn ich heil aus diesem Krieg wieder rauskomme, opfere ich dir das Erste, was mir von meinem Hof entgegenkommt. Und Jephtha kam heil aus dem Krieg raus. Und ihm entgegen lief seine einzige und geliebte Tochter. Und Jephtha war in diesem Augenblick zutiefst am Boden. Aber der Schwur vor dem Herrn ist ein Schwur, den man nicht brechen darf. Und so ging seine Tochter hin und beweinte noch ein paar Monate mit ihren Freundinnen ihre Jungfrauenschaft und wurde dann geopfert. Dem Gott Israels. Hier war kein Widder, der da war, um dieses Opfer auszulösen. Warum macht man sowas? Was stecken für Gedanken dahinter? Ich gehe ein ganzes Stück weiter in der Geschichte. Ungefähr 500 nach Christus lebten in der kaukasischen Ebene oder in den kaukasischen Gebieten lebte ein wildes, kriegerisches Reitervolk, die Hunnen. Attila war ihr König und sie machten halb Europa unsicher und veränderten die Landkarte der Welt nachhaltig. Und als Attila gestorben war, war es dort Brauch, wenn ein König stirbt, dass er mit seinem ganzen Gefolge stirbt, geopfert wird. Und so wurde die Herrschaft Attilas begraben und es wurde Platz für einen neuen Herrscher geschaffen. Und ich frage mich auch, warum macht man das? Und ich glaube, es war auch diese Geschichte, die in mir auch etwas deutlich gemacht hat. Dieses Opfern in all den Szenen hat einen Grundgedanken. Dieser Grundgedanke ist nicht immer zu erkennen. Er ist verschwommen, aber ich glaube, wenn man genauer nachdenkt, findet man immer wieder auch so einen Ansatz. Der Grundgedanke heißt, sterben, um zu leben. Konkreter, du stirbst, damit ich lebe. Sterben, um zu leben. Dieses Opfer gilt den Lebenden. Und der Tod des zu Opfernden ist ein Abschluss, ein Versiegeln. Ein Versiegeln einer Geschichte. Und dieser Tod wurde als das Tiefste, was ein Mensch bewegen kann, verstanden. Und in diesem Tod fand man einen Ewigkeitswert. Eine ähnliche Zeit, ungefähr 500 bis 800 nach Christus, zwischen Oder und Elbe, also so im heutigen Brandenburg, lebte ein spannendes Völkchen. Sie hießen die Alamannen. Man kann es nicht genau sagen, was es wirklich übersetzt heißt. Mannen steht für Mensch oder Mann. Und Allah könnte für Gott stehen, Allah oder El. Könnte auch noch andere Bedeutungen haben, man weiß es nicht. Aber ich habe eine Übersetzung gelesen, da sagt man, das sind die Gottesmänner. Klingt plausibel. Vielleicht war es so. Diese Alamannen wurden auch soeben genannt. Zumindest, es gab ja so ein Völkergemisch und immer wieder Überschneidungen. Und diese soeben lebten zwischen Oder und Elbe. Manchmal nannte man sie auch Elbgermanen oder Elben. Also wir kennen die als Elfen. Also doch ein recht stolzes Völkchen, ein starkes Völkchen, ein Volk, welches also eine Verbindung zu Gott hatte, eine innige. Und dieses Volk, das sage ich noch im Vorhinein, weil es ist schon interessant, dieses Volk ist dann bei der Völkerwanderung etwas südwestlich gewandert. Und dort haben sie sich niedergelassen, im heutigen Baden-Württemberg zum Beispiel. Soeben hat ja auch eine ähnliche Anklingung an den Begriff Schwaben. Dieses Volk hat nachher die Germanen auch von den Römern befreit in einer sehr durchschlagenden Art und Weise. Die waren wirklich gefürchtet. Das waren Recken, das waren Helden. Die hatten Energie. Und unter ihnen lebten die Semnonen. Semnonen bedeutet die Gefesselten. Denn es gab zwischen Oder und Elbe, wo genau weiß man nicht, einen Hain, den sogenannten Semnonenhain. Das war der Hain der Gefesselten. Das war ihre heilige Stätte, an dem sie Gott suchten. Und sie hatten diesen Hain abgesteckt und sie durften vor ihrem Gott nur gefesselt erscheinen. Deswegen Semnonen. Die hatten so einen Respekt, so eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie dieses Innere, was sie innen gespürt haben, nach außen übertragen haben, haben gesagt, wir fesseln uns. Und wenn so ein Gefesselter reinging und er fiel um, dann durfte er nicht einfach aufstehen, sondern er musste sich in aller Ehrfurcht aus diesem Kreis kullern und erst dann wieder aufstehen. Und sie hatten einen Brauch. Ich vermute immer, wenn so eine Zeit reif war und eine sehr schwierige Entscheidung getroffen werden musste, Dann hatte man einen Menschen, einen Auserwählten, einen jungen Mann, der auserwählt wurde, Prinz zu sein. Es gab eine Prinzessin und zu dieser wurde ein Prinz gefunden. Es war nicht irgendein Bauer, es war nicht irgendein einer, es war ein Besonderer. Es war einer herrschaftlichen Aussehens. Und dieser wurde in diese Herrschaft hineingeführt, um nach einer gewissen Zeit in diesem Semnonenheim geopfert zu werden. Und damit, so dachte man, gab man diesem zeitlichen Begrenzung einen Ewigkeitswert. Und vielleicht ist es auch genau die Geschichte, weshalb diese Alamannen, unsere Schwaben, heute die innigsten Glaubensverfechter sind, weil sie es von Grund auf einfach verstehen können. Sie haben es ja schon wie im Dunkel getan und gewusst, dass ein Mensch sterben muss, um andere zum Leben zu bringen. Dass ein Hoher, ein Heiliger sterben muss. Wieso tut man sowas? Wir gehen jetzt mal ganz über den großen Teich und bewegen uns auf ein Volk zu, welches in Mittelamerika lebte, das Volk der Azteken. Diese hatten die Angewohnheit, Blumenkriege zu führen. Blumenkriege, der Name klingt sehr freundlich, aber die Kriege waren nicht ganz so freundlich. Die Kriege dienten nicht dazu, einander zu töten, sondern einander Gefangene zu machen. Die Gefangenen wurden in Holzflöcke getan, dass sie nicht weglaufen konnten. Und diese Gefangenen folgten ihrem Fänger in die Familien. Und sie hielten sich ein Weilchen in den Familien auf. Und nicht selten war es so, dass die Gefangenen zu ihrem Fänger Vater sagten. Und als dann der Tag kam, wurden diese Gefangenen geopfert. Warum tut man sowas? Und so können wir quer durch die Geschichte, ich denke an die Inquisition, so viele Beispiele sehen, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und ich verstehe es nicht. Und wenn wir meinen, wir leben heute in einer aufgeklärten Zeit, bei uns passiert sowas nicht, dann kann ich nur müde lächeln. Es scheint, als wenn eine furchtbare innere Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Denkt an das vergangene Jahrhundert, an die furchtbaren beiden Kriege. Was haben die für Menschenleben gekostet? Was für ein Opfer war das? Warum mussten die Einwohner von Nagasaki und Hiroshima dieses Opfer erleiden? Es war nicht notwendig. Es war nicht kriegsentscheidend. Warum mussten die Dresdner Einwohner dieses Opfer der Zerstörung ihrer Stadt erleiden? Es war nicht kriegsentscheidend. Da war irgendetwas, was zugeschlagen hat. In furchtbarer Manier. Warum musste die Shoah sein? Der Holocaust, das Opfer des jüdischen Volkes. Dieses bittere, bittere Opfer. So viele tausende, Millionen Menschen sind hier geopfert worden. Die Völkermorde. Warum diese Auslöschung von Menschenleben? Warum passiert das? Warum heute die Drohnenangriffe? Warum das Wegsehen, wenn es nicht wirtschaftlichen Interessen dient? Warum dieses Elend und die Bedrohung in vielen, vielen Familien hier in Deutschland, hier in Weißenfels? Wir ahnen es nicht, aber dass die Bedrohung und das ist da und unermesslich. Es ist verborgen, weil es nicht sein darf, aber es ist da. Und so komme ich zu dem zweiten Punkt, und da möchte ich versuchen zu verstehen, was passiert hier in diesem Opfern. Ein Stichpunkt habe ich gesagt, es scheint wohl so zu sein, dass Menschen leben wollen. Sie wollen leben. Und um leben zu wollen, muss wohl auch einer sterben. Bei Kriegen ist das verständlich. Wenn mein Volk leben will und das andere Volk bedroht mich, dann müssen die anderen sterben, damit ich leben kann. Aber was ist mit den Opfern, die selbst erbracht werden? Im eigenen Kreis. Wie singen wir in einem Lied, welches wir als Pfadfinder haben? Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Wie kommt es zu diesem ganz eigenartigen Konstellation? Diese, was scheinbar nicht zusammenpasst. Und so sehen wir, dass Opfern ein Akt ist der Verbindung. Es beginnt schon im frühesten Kindheitsalter, dass die Mutter ihre Milch dem Kind opfert. Sie gibt diese Milch dem Kind, damit das Kind leben kann. Und so sehen wir im engsten Kreis der Familie, wie einander ständig Opfer gebracht werden. Keine Menschenopfer in dem Sinn, aber es wird ständig gegeben und genommen. Und all das verbindet zu einer festen, untrennbaren Einheit. Die Trennungen, die heute stattfinden, sind ja alle oberflächlich. In Wirklichkeit kann man nichts trennen. Alles, was geopfert wurde, bleibt verbunden. Da bleiben Beziehungen, die sind nicht wegzukriegen. Und so ist eine Opferbeziehung eine Lebensbeziehung. Und so wie dann auch die Besiegten dem Sieger Opfer bringen, anerkennen als Höchsten, so war dem Menschen klar, es gibt einen, der ist am Allerhöchsten. Und aus diesem bin ich entsprungen. Und diesem werde ich als Zeichen meiner Anerkennung mein Liebstes bringen. Weil ich damit mein Liebstes einem Ewigkeitswert gebe. Weil ich es damit in die Ewigkeit rette. Das sind ganz verrückte Gedanken, ich weiß. Die sind für uns kaum denkbar. Aber nur so kann ich jetzt ein Stückchen verstehen, was passiert ist. Nur so kann ich die Geschichte in einem Zusammenhang sehen, der für mich ein bisschen nachvollziehbar wird. Und so heißt es, erst das Opfer ermöglicht diese ganz tiefe Beziehung zum eigenen Schöpferpunkt. Ich komme zum dritten Punkt. Jesus, das Opferlamm. Jesus Christus ist aufgewachsen in Galiläa und hat dann schon, ich denke, mit jungen Jahren seine Berufung und sein Leben gespürt. Er hat eine besondere, von Gott gegebene Aufgabe. Und dieses hat er über die Jahre der Entwicklung immer mehr ergriffen. Als junger Stift im Tempel merken wir schon etwas von dieser Hingabe und Begeisterung, bei Gott sein zu wollen, ihm ganz nah sein zu wollen und sich mit all dem zu beschäftigen, was mit Gott zusammenhängt. Und dann war wieder ein ganzes Weilchen Ruhe und ich möchte nicht wissen, was in dieser Zeit gereift ist. Und dann, da war er, man sagt, zu über 30, dann brach es aus ihm heraus. Er wusste, dass Menschen in seiner Umgebung immer und immer wieder opfern mussten. Sie mussten immer und immer wieder Leid und Elend ertragen. Sie konnten nicht. Selbst die Opfer in seinem Volk, die mussten sich jährlich wiederholen. Das Versöhnungsfest mit vielen Opfern. Es musste jährlich erneuert werden. Weil erst in dem Opfer bekamen Menschen ein Bewusstsein für Gott. Sie bekamen dieses Gespür. Mein Leben ist hier auf Erde nicht ewig. Und wenn ich leben darf, dann liegt das daran, weil viele sterben müssen. Und wenn das dieses kleine Lämmlein ist, von dem ich lebe, weil ich von ihm esse. Und dieses hatte Jesus gesehen. Und dieses Opfer wurde immer mehr hinterfragt, dieses jährliche Opfer, dieses tägliche Opfer. Hat es überhaupt das geleistet, was es leisten sollte? Oder wurde es nicht so oft zur Farce, zum einfachen, oberflächlichen, wir opfern mal fix, dann ist alles in Ordnung und nichts war in Ordnung. Und er hat erkannt, wie wichtig es ist, dass endlich das Opfer geschieht, was ein für allemal die Verbindung zu diesem Höchsten herstellt. Dass Menschen nicht immer und immer wieder neu töten müssen. Dass Menschen nicht immer und immer wieder in alte Muster fallen, in Grausamkeit, in Kriege. Und er hatte gespürt, wie wichtig es ist, dass Menschen auch dieses Opfer immer und immer wieder ansehen können, immer vergegenwärtigen. Und so hatte Jesus in seinem Leben, wir lesen es in den Evangelien, 3 Leidensankündigungen. Er hat den Leuten gesagt, was passiert. Er hat den Leuten gesagt, dass er als das Opfer, er wird sterben, aber er wird auferstehen. Und das ist auch eine Eigenschaft eines Opfers. Ein Opfer bedeutet Leid, bedeutet Loslassen und es ist schwer. Aber ein Opfer bedeutet auch einen Ewigkeitswert schaffen, ein Leben zu versiegeln. Und so hatte Jesus sein Leben ganz eindeutig verstanden. Dass die Juden oder die Römer ihn getötet hatten, war nur ein oberflächlicher Punkt dabei. Jesus wusste, dieses Opfer ist notwendig. Aber das Entscheidende bei Jesus ist nicht das Opfer am Kreuz. Das sage ich jetzt mal etwas spitz, weil darüber kann man sich trefflich streiten. Das Entscheidende bei Jesus ist sein überquellendes, frisches Leben. Dieses Leben direkt so, wie es von dem Erschaffer der Welt gedacht ist. Und wir merken dieses Leben in jeder Begegnung von Jesus. Wir spüren es in der Bergpredigt, wie er die Gesetze der Welt umkrempelt. Und wir spüren, wie Menschen darauf ansprechen. Und wie Menschen, die denken, ihr Leben ist vorbei und versaut und es geht nicht mehr, wie sie auf einmal wieder aufblühen. Wie sie spüren, da ist ja dieses Leben wieder, was ich gesucht habe. Ich bin gar nicht mehr verloren. Ich kann wieder leben. Und dieses blühende Leben, welches Jesus in einer so originalen Art und Weise verkörpert hat, dieses blühende Leben sollte mit dem Tod am Kreuz versiegelt werden, damit es Ewigkeitswert erlangt. Und so geschehen konnte Jesus auch nicht im Grab bleiben. Die geistige Auferstehung war schon vorprogrammiert. Und das, was Menschen dann wahrgenommen und gesehen haben, war nur ein Nachfolgen der sichtbaren Wirklichkeit, dem unsichtbaren, originalen Geschehen. Und so war Jesu Tod ein in sich Versiegeln. Dieses Leben von Jesus, aus diesem Leben dürfen von nun ab alle Menschen ihr Opfermahl entgegennehmen. Und er ist gestorben, damit ich leben kann. Damit ich mich entfalten kann. Damit ich mich entwickeln kann. Damit ich meinem Nächsten respektieren kann und ihn nicht Feind sein muss. Er hat das getan. Und so empfinde ich etwas sehr Wahres an diesem Opfer von Jesus. Und wenn wir heute dieses Kreuz sehen, an der Wand, dann soll es uns erinnern, dann soll es uns dieses Opfer von Jesus Christus vergegenwärtigen. Es soll uns wieder neu vor Augen stehen. Und wenn wir hin und wieder Abendmahl feiern, so steht das Brot und der Kelch stellvertretend für dieses quicklebendige Leben von Jesus. Wir dürfen es in uns aufnehmen, quasi als Nahrung. Wir dürfen es aus dieser unsichtbaren Welt ein Stück entgegennehmen und damit an dem Ewigkeitswert von Jesus teilhaben. Und dieses tiefe Geschehen, welches wir Christen immer nur ansatzweise versuchen zu verstehen und hin und wieder auch recht erschüttert darüber sind, beziehungsweise ergriffen sind, Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das Fundament unseres Glaubens ist das originale Leben, das sprudelnde Leben aus der Quelle von Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, damit wir leben. Und wer könnte es noch besser ausdrücken als Paulus? Der schreibt im 1. Korinther 15, ab Vers 54. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.